Ich würde noch gerne mit uns beten. Jesus, allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du Herr bist, König. Und ich möchte dir danken, dass das, was in unseren Herzen begonnen hat durch deinen Heiligen Geist, dass es eines Tages wirklich sichtbar wird in deiner neuen Welt, wenn wir bei dir sind, versammelt vor deinem Thron aus vielen verschiedenen Nationen und Sprachen, aus allen Rassen, Hautfarben, Menschen, die du erkauft hast mit deinem Blut. Und ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Platz hier, dass wir zusammen sein dürfen und dass es nicht irgendwie so eine komische Konferenz ist, sondern dass es erfahrbar ist, sichtbar, spürbar, dass du das zusammengerufen hast, die Menschen hierher, Herr. Und es ist so schön, das zu sehen. Und ich bitte dich, Herr, schenk, dass diese Zeit, die wir miteinander jetzt haben, dass die wirklich zählt in der Ewigkeit. Diese Herzen verändert mein eigenes Herz, Herr, bitte ich. Gott sei uns allen gnädig. Schenk uns Ohren, dass wir verstehen dürfen und schenk mir wirklich Lippen auch, die das ausdrücken dürfen, was du ausdrücken möchtest. Amen. Ja, dieses Jahr, das hat mich schon ein bisschen, oder das letzte Jahr, hat mich schon ein bisschen bewegt. Und gerade, wenn man so ein Thema, jetzt habe ich meine Uhr verloren, Mensch. Da oben gibt es so einen Spalt, da fällt die Uhr rein. Und wenn man so zusammen ist mit vielen verschiedenen Leuten und wir haben drei Kinder, wir haben einen Sohn, der ist 22, der studiert Lehramt, dann haben wir eine Tochter, die ist 19, die ist in Kanada gerade zur Bibelschule und dann haben wir eine Tochter, die ist 17 Jahre alt und die macht jetzt gerade so ein freiwilliges soziales Jahr noch. Und wenn man merkt, gerade unser Sohn, wenn der studiert und der hat auch mit auf Lehramt Theologie mit studiert gehabt, es ist dann schon manchmal schade, wenn man hört, was da alles verkündet wird. Und was ich schade finde, ist nicht, dass man das alles sagt, sondern was ich schade finde, ist, dass man Menschen oft keine Möglichkeit gibt, Dinge wirklich zu reflektieren, redlich zu arbeiten. Es war einfach irgendwas benutzt, irgendeine Überzeugung rüberbringt und derjenige, der dieser Überzeugung dann nicht folgt, das ist eben der, der irgendwann würde auch schon mal schlau werden. Und man junge Menschen oft in so eine Situation hineinbringt im Leben, in einen unglaublichen Zwang fast, so was fast jeden richtig machen muss. Man muss es dann dem sein eigenen Glaubensleben richtig machen, aber den Lehrern muss das ja auch richtig machen. Und da wir am Bodenseehof jedes Jahr knapp 1500 Konfirmanden haben und dann jetzt während der Winterbibelschule viele junge Menschen aus der ganzen Welt eigentlich zusammenkommen und wir hören da oft rein in das Leben auch von jungen Menschen, die wirklich wollen, dass sie mit Jesus leben können. Die wollen es erfahren, dass Christus lebendig ist. Die wollen es erfahren, dass die Bibel Gottes Wort ist, die Wahrheit. Und dann in ein Umfeld kommen, in dem es dann relativiert wird, bis total niedergesprochen. Und dann tut es mir manchmal fürchterlich leid. Und ich denke mir manchmal, Herr Jesus, eigentlich, wie sollen solche Menschen da durchkommen in dieser Welt? Und mir hat eine Aussage gefallen von einem Mann, Watchman Nee hieß er, und er sagte, Jesus ist unsere einzige Barriere gegen diese Welt. Wir sind nicht da, damit wir uns Klostermauern bauen und dann hinter den Mauern verstecken. Das könnte manchmal so für uns fast die Lösung sein. Und das ist auch manchmal die Lösung für manche Gemeinden. Sich dann hinter den Mauern zu verstecken. Und wir wissen, gegen was wir alles sind. Und wir können das auch gut ausdrücken. Aber wir wissen oft gar nicht mehr auszudrücken, für was wir eigentlich sind. Und das ist ein großes Problem. Und klar soll es heute um diese Kompromisse gehen. Dazu der Bibeltext aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 16. Und wir möchten es auch ein bisschen aufarbeiten. Was sind eigentlich auch Kompromisse, wo wir drinstecken? Und wir haben heute auch, wir lachen da manchmal gerade, wenn wir jetzt vielleicht Michael Sarembe hier vorne haben und dann hast du einen Pfarrer hier vorne und dann lacht man halt drüber. Ja, es ist ja auch ein, klar, Beamter und so, hat einen lockeren Job. Aber ich kann euch eins sagen, und es ist wirklich so. Das ist kein lockerer Job. Das ist kein lockerer Job. Es ist nie ein lockerer Job, wenn du es wahrnimmst, wenn du willst, dass Jesus wahr wird in deinem Leben und in dem, was du tust. Es ist kein lockerer Job, Leute. Es ist ein unglaublicher Kampf. Und die Leute, die hier vorne stehen und in den Gemeinden vorne dran stehen, wo wir manchmal drüber lachen oder vielleicht abschätzig reden oder, die brauchen Gebet. Es ist ein unglaublicher Kampf. Und es wird nicht einfacher. Der Kampf wird nicht einfacher. Das ist ein unglaublicher Kampf. Und klar können wir sagen, gut, er verdient sein Geld, dann soll er es halt machen. Aber ein Mensch zu sein in einer Gemeinde, und da muss man nicht unbedingt nur in der Landeskirche arbeiten, egal in was für eine Kirche auch immer und Gemeinde man arbeitet, und du nimmst es ernst mit Jesus. Es ist gar nicht so einfach, das jedem recht zu machen. Und das ist auch manchmal ein Käfig der Kompromisse, ihr Lieben. Es ist nicht immer bloß der Käfig der Kompromisse, so, was mache ich jetzt mit meiner Steuererklärung? Nee. Es geht auch nicht immer bloß um die großen Themen, die wir haben, Homosexualität und. Um das geht's gar nicht immer so. Sondern in den Gemeinden geht's oft um diesen Käfig der Kompromisse, wenn das Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und die Gemeindeleiter oft, die wissen gar nicht mehr, wie sie überhaupt noch reagieren sollen. Also das ist auch wichtig. Das möchte ich vorweg auch wirklich ranstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. So ist es verstehen. Es sind Menschen, die viele, und das schätze ich, haben ihre Berufung von Gott und stehen einer Gemeinde vor und versuchen, das Beste zu geben. Und müssen manchmal ganz allein sein. Und niemand ist da, der dich versteht. Sondern es sind nur Menschen da, die verstanden werden wollen. Und das irgendwie zusammenzubringen, ist gar nicht so easy. Weil wir international sind in Bambisi. Ne? Also, lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 17. Ab Vers 16. Während Paulus aber in Athen auf sie wartete, auf seine Leute, kannst du sagen, auf sein Missionsteam, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Also es waren Philosophen gewesen, das war die Welt der damaligen Zeit und es ist ein Stück weit auch das, was unser Denken heute schon auch prägt. Wir sind jetzt so ganz frei von diesen Denken. Und die stoischen Philosophen zum Beispiel dachten, dass es eine der Welt ganzen innewohnende Gesetzlichkeit gibt. Also die gibt's. Und die haben diese Gesetzlichkeit zum Teil sogar Gott genannt oder Vater. Ist ganz interessant. Und es ist ein Stück weit das, was wahrscheinlich auch, was die Bibel sagt, dass die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt ist. Also, dass der Mensch, wie es im Prediger steht, dass der Mensch was in sich trägt, das ihnen irgendeine Ahnung gibt, da muss es irgendwas geben. Das heißt noch lange nicht, dass der Mensch deswegen das Richtige auch findet oder hat, aber dass irgendwas ihm sagt, da muss es irgendwas geben. Und sie haben daraus dann gemacht, es ist eben ein Gott, der in allem ist, was belebt ist. So ein pantheistisches Bild von Gott, so Gott ist halt überall. Und dann waren die epikureischen Philosophen dort gewesen und die hatten Angst vor dem Tod und vor den Göttern. Und die sagten sich, wenn wir die Angst vor Gott oder vor den Göttern und die Angst vor dem Tod abstreifen können, dann haben wir Frieden. Dann sind wir frei. Die haben das praktisch gesucht. Ist interessant. Interessant deswegen, weil wir es dann an dem sehen, was der Paulus zu den Leuten sagt. Das war ihre Angst. Angst vorm Tod. Und Angst, wenn es einen Gott gibt, Angst vor irgendeinem Gott. Und wenn wir diese Angst abstreifen, und das ist doch auch ein Bild für unser Leben in unserer Gesellschaft, ihr Lieben. Die Menschen haben fürchterliche Angst vorm Tod. Und die Menschen haben Angst vor Gott. Und wir würden jetzt zwar sagen, nee, das stimmt nicht. Oder vielleicht sitzen welche hier, die sagen, nee, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt doch. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen über Gentechniker und die sagten dann über die Möglichkeit, das Leben so und so lang zu verlängern. Und einer war dabei und er sagte, warum möchten wir das eigentlich? Und keiner hatte eine Antwort. Und er sagte, ich sage Ihnen, warum wir das wollen. Wir haben alle Angst. Wir haben Angst vor der letzten Instanz. Das sagte der Mann im Fernsehen. Wir haben Angst vor der letzten Instanz. Das heißt, er ging davon aus, dass jeder genau weiß, da kommt noch was. Und manche große Reden von manchen großen Philosophen, die heute noch abgehandelt werden und auf die wir uns berufen in der westlichen Welt, Leute, die oft sich über Gott lustig gemacht haben, über den Gedanken, über die Idee Gottes, muss man manchmal das Ende studieren dieser Menschen. Das Ende. Wie ging es dann zu Ende mit ihrem Leben? Und plötzlich kam die fürchterliche Angst auf. Ich tue einen Schritt ins Ungewisse, sagte ein Philosoph. Ich gehe dann sterben und ich weiß nicht, wo es hingeht. Ein anderer Philosoph sagte, ich habe einen Heiligen Geist im Keller getroffen. Hat sich lustig gemacht darüber. Und den habe ich mit der Peitsche ausgetrieben. Und jetzt gleiche ich einem Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Also das bewegt die Menschheit. Tod und Gott bewegt die Menschheit. Und es bewegt uns alle, wie wir hier sind. Und es hat die Menschen damals bewegt. Und der Paulus, das war jemand, der sprach darüber. Der sprach über Gott und er sprach über Tod. Und er sprach darüber, dass man nicht den Tod einfach nur oder die Angst abstreifen kann. Nee, das geht gar nicht. Sondern wenn man das versucht, dann kommen wir in ein Gottesbild, sagen wir, dann werden wir Hindus. Dann das Rad der Wiedergeburten. Irgendwann durchbrechen wir das dann. Die Buddhisten, der reine Buddhismus, der eigentlich gar keinen Gott kennt. Dann schaffen wir uns eben irgendwelche Lehren in dieser Welt, die uns praktisch die Angst nehmen. Und das nennen wir dann fortschrittlich. Und das über den Tod sprechen und über Gott sprechen, ist dann Angst machen. Das, was die Schrift sagt, die Bibel, den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Danach stehst du vor Gott, an Gottes festgesetzten Tag. Das kommt. Was dann? Und es steckt irgendwie drin im Menschen. Und es war damals so. Und manche sprachen, was will diese Schwätze wohl sagen? Sind wir mal gespannt. Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Wenn es keinen Tod gibt, gibt es auch keine Auferstehung. Brauchst du gar nicht. Und es scheint, dass der irgendwas verkündigt, das steckt so tief in unserem Herzen drin. Es interessiert uns, was der das sagt. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Und das Interessante ist, ihr Lieben, auch, er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Der Paulus hat nicht irgendwas erzählt. Er hat einfach nur von Jesus gesprochen. Nur von Jesus. Das hätte ich gesagt, wenn es zum Major Thomas gekommen wäre. Der Gründer der Fackelträger. Der hat nur von Jesus gesprochen, Leute. Nur von Jesus. Nur von Jesus. Es war manchmal fast penetrant. Er hat nur von Jesus gesprochen. Es war alles. Es war sein ganzes Thema. Es war sein ganzes Leben. Seine Jungs haben gesagt, wir haben uns manchmal gar nicht getraut, ihn im Urlaub eine Frage zu stellen, weil da haben wir gleich eine Predigt bekommen. So war das. Der kannte nur die eine Sache. Jesus. Und als es ans Sterben ging, der ist ja letztes Jahr praktisch gestorben. Praktisch. Leiblich. Und ist heimgegangen und darf das sehen, was er geglaubt hat. Sein Herrn und Heiland. Und es sagt er, wir Menschen sind eigentlich komisch. Wir leben auf diesen großen Tag zu, dass wir eines Tages bei Jesus sind. Und wenn dieser Tag kommt, haben wir alle Angst davor. Dann wollen wir gar nicht. Weil wir haben noch so viel zu tun auf diesem Planeten Erde. Und das war der Major Thomas. Und das war das Leben von Paulus. Der kannte nur eine Story. Jesus, der gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist. Und der für unsere Schuld bezahlt hat, für die Trennung zwischen Gott und Mensch. Der uns das zurückgibt, was wir Menschen suchen, so bitterlich suchen. Frieden mit Gott. Ruhe für unsere Seele. Wo wir allen möglichen nachjagen. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die, die dort lebenden Fremden, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Die Bildzeitung hätte wahrscheinlich eine wahnsinnige Auflage gehabt. Das war's gewesen. Und manche Magazine, auch christliche Magazine, hätten da eine riesige Auflage gehabt. Ständig, du musst da was Neues. Die Bibel vielleicht gar nicht so. die wäre vielleicht auch im Eck stehen geblieben, ab und zu mal. Aber was Neues. Und der Paulus eigentlich hat nichts Neues gebracht. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich verstehe oder ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Und da geht der Adam, geht der Paulus ganz zurück zu Adam und Eva, ganz am Anfang, wofür man heute ausgelacht wird unter Umständen. Und ihr Lieben, nicht bloß immer so in den fürchterlich liberalen Kreisen. Du wirst doch manchmal schon ein bisschen belächelt, so in manchen evangelikalen Kreisen. Weil wir sind doch weiter im Denken. Adam und Eva, klar. So eine Story, die erzählst du gerne in der Kinderstunde. Und den Kindern lernst du dann auch noch das Lied, sei ein lebendiger Fisch. Das ist doch super, wenn die Kinder das alles singen. Schwimme doch gegen den Strom. Schwimm, schwimm, schwimm. Auf und wage es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Und manche Kinder würden bestimmt auch gegen den Strom schwimmen, wenn sie diejenigen, die ihnen das Lied gelehrt haben, sehen würden, dass sie auch gegen den Strom schwimmen. Aber dann, wenn sie größer werden, dann werden sie in den Käfig der Kompromisse mit reingeführt. Heute muss man es ein bisschen anders sehen. Es muss man ein bisschen relativieren. Nicht so extrem. Klar, damals hast du immer die Wahrheit gesagt. Na, aber jetzt, weißt du, das kann man auch ein bisschen umschreiben, so die Wahrheit. Und eine halbe Wahrheit ist auch irgendwie so eine Wahrheit. Das biegt man schon irgendwie hin. Und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jeden Einzelnen von uns nicht ferne. Schaut Leute, ihr sucht, Gott ist nicht fern. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, also er sagt, es gab eine Zeit der Unwissenheit für euch auch, Leute, aber jetzt ist die vorbei. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, nicht nur in Athen, nicht nur in Stuttgart, nicht nur in christlichen Deutschland, überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das war die Beglaubigung. Haben Sie schon mal in den Toten auferstehen sehen, Herr Spindler, hat mich ein Theologe gefragt. Sag ich, nee, nicht direkt. Sehen Sie? Ganz einfach. Das, was er ausdrücken wollte, war das, was ein alter Theologe schon mal gesagt hat, der es eigentlich aufgebracht hat, dieses Denken. Das ist so eine Mythologie, das ist so ein Wunschdenken, das war der Traum der Jünger, dass Jesus auferstanden ist. Und somit reicht's, wenn wir die Lehre Jesu herunterkochen auf halt eine ethische, gute, nette Lehre. Und wenn man der folgt, dann ist es genauso gut, wie wenn du der Lehre von Dalai Lama folgst. Aber hier geht's nicht darum, eine Lehre zu folgen. Hier geht's darum, ich möchte es so nennen, den Lehrer der Wahrheit, den Raum zu geben, der ihm alleine gebührt. Er ist der König und er ist der Herr des Lebens. Und er ist das Leben selbst. Er ist die Versöhnung. Er ist das Opfer, das Gott gebracht hat für uns Menschen, damit wir dieses Tasten aufhören können. Damit dieses Blindsein in dieser Welt aufhören kann. Damit wir endlich sehen können, erfahren können, es gibt einen lebendigen Gott. Und zu dem darf ich Vater sagen und er will zu mir sagen, du bist mein geliebtes Kind. Denn wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist ein Recht. Das heißt, die ihn nicht aufnahmen, die können das nicht sagen. Das sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht Kinder Gottes. Ist natürlich auch in der Welt heute, oh oh. Und wisst ihr, das geht mir nicht anders. Plötzlich beginnt man seine Worte abzuwägen. Das, was vor 10 Jahren vielleicht noch, oder ich gehe mal weiter zurück, vor 19 Jahren kam ich zum Glauben. Und wenn ich das jetzt alles so zurückverfolge und sehe, wo wir heute gelandet sind und manche Dinge lese, von manchen Theologen auch, von manchen Leuten, da frage ich mich, irgendwie haben die ihr Reden verändert. Manchmal ist das Denken verändert worden und einer saß mal vor mir und sagte mir, ich habe einfach nur Angst. Er hat so viel Gegenwind bekommen, dass er einfach nur Angst hatte. Angst hatte über jedes Wort, das er gesagt hat auf der Kanzel. Über jedes Wort. Was wird jetzt damit sein? Was werden die jetzt da draus machen? Welchen Strick werden sie mir jetzt da draus drehen? Ist das nicht einfach nur so eine Sache? Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Und deswegen würde ich sagen, in Athen gab es bestimmt auch eine Gemeinde. Nur so nebenbei, ne? Jetzt nicht um das richtig zu stellen, sondern weil was ist Gemeinde? Wo 2 oder 3 versammelt sind. Das ist Gemeinde. Menschen, die von Christus gerufen sind, die gläubig wurden durch den Heiligen Geist, neues Leben haben. Das gefällt mir so sehr. Ich habe ein Buch gelesen von Georg Hundemann. Ich lese nicht viele Bücher, aber das heißt Der andere Bonhoeffer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es manche von euch, das Buch. Finde ich interessant, wie er die Gedanken von Bonhoeffer bringt, was er sich eigentlich dachte, was Gemeinde Jesu wirklich ist, wie er sich Kirche vorgestellt hat. Seine Kirche jetzt, aus der er kam, die evangelische Kirche. Menschen, die von Christus gerufen sind. Wo er sagte, Taufe ohne Glauben ist doch sinnlos. Ist doch sinnlos. Und ein Mann, der für seine Überzeugung auch, und nicht bloß jetzt Dietrich Bonhoeffer, sondern viele andere, und ihr Lieben, vielleicht schallen jetzt bei manchen die Alarmglocken, wo sie sagen, oh, wow, was bringen der da für Leute auf die Bühne, die würden wir ja nie nennen. Aber Gott hat auch in ihr Leben gewirkt und auch durch ihr Leben. Und mir gefällt die Aussage vom Papst Benedikt den 16. passt jetzt nicht so ganz auf die Jumiko, aber die er sagte, als er ins Amt eingeführt wurde, deswegen werbe ich nicht für die römisch-katholische Kirche. Aber ich fand es erstaunlich, dass da ein Mann ist, der sagte, ich will, dass Jesus Christus den Platz zurückbekommt in der Weltgeschichte, der ihm alleine gebührt. Und das hat er im Fernsehen gesagt. Und Gott alleine, der weiß, was da wirklich dahinter steckt. Er ist der Kosmograder und er regiert. Christus regiert. Und ich sage das gern, auch wenn ich nicht mehr eingeladen werde. Aber ich sage das gern. Weil Gott spricht. Weil Jesus selbst sagt, und wenn, dann spricht Gott sogar, der kann es sogar Steine lebendig machen. Er lässt sich den Mund nicht verbieten, Gott. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er pointiert Sachen heraus, die ihm wichtig sind. Im Käfig der Kompromisse, den König treu sein in der Gleichgültigkeitsgesellschaft. Letztes Jahr, ich habe ein paar Sachen zusammengesammelt. Jesus, der Gott und der Weg für uns Christen, Herr Spindler. Hat mir eine Person gesagt, die in einer evangelikalen Arbeit steht für uns Christen, Herr Spindler. Für die anderen Religionen hat Jesus Gott einen ganz anderen Weg. Wir benötigen keinen Gott, der für unsere Schuld gestorben ist. Solche Sachen dürfen auch auf dem Kirchentag gesagt werden. Weg mit dem schrecklichen Lehre vom Kreuz und vom Blut Jesu. Weg damit. Es wird auch auf großen Versammlungen gesagt, in denen sich Menschen treffen, die sagen, sie sind Christen. Weg damit, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht diese schreckliche Lehre. Der Käfig der Kompromisse, Gleichgültigkeitsgesellschaft, Atheismus, östliche Religionen, ein Land Deutschland, in dem wir 20.000 Astrologen und Wahrsager haben, die, das ist die Dunkelziffer ist viel höher, aber die alle ihre Steuern ordentlich bezahlen für ihr Geschäft, das sie ausführen. 20.000 Astrologen und Wahrsager. Weil die Menschen hingehen, wisst ihr, die Menschen gehen hin, die wollen wissen, was ist mit meinem Leben. Individualismus, Materialismus, Befriedigung, keine Grenzen mehr, Einsamkeit, Sinnlosigkeit und harte Herzen. Was haben wir jetzt gerade wieder für eine Diskussion? Die Prügeleien in den U-Bahn-Stationen und. Und dann werden wieder die Familien bewegt und die Politiker bewegt und. Wir müssten ein bisschen tiefer gehen. Wir müssten vielleicht mal ehrlich sein und sagen, Leute, wir sind eigentlich gescheitert mit unserem Bild von Menschen. Das kann man aber nicht sagen. Wir Menschen können uns doch nicht eingestehen, dass wir gescheitert sind. So müssen wir es wieder irgendwie hinbauen. Die Pädagogik muss verändert werden. Und. Die Wahrheit ist, die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Ist böse von Jugend auf. Und es wird sich nicht verändern durch ein bisschen Pädagogik. Ich habe in einem Gefängnis gesprochen und dann plötzlich war das zu hart für die Leute, bloß weil ich sagte, eigentlich ist ja jeder zu Recht hier. Das wird zu hart. Oh, der geht ganz schön hart mit uns um. Gell? Wir brauchen ein bisschen Balsam für die Seele. Eigentlich seid ihr doch alles liebe Menschen, inklusive Heinz Spindler. Du bist nur im falschen Umfeld aufgewachsen. Weißt du, das falsche Umfeld, das hat dich dazu gebracht, dass du falsche Dinge tust. So wird's die Bibel nicht sehen. Das falsche Umfeld hat nur ans Licht gebracht, was wirklich in deinem Herzen drin ist. So ist es. Aber das ist dann zu hart für einen Menschen. Das können wir doch nicht annehmen. Das ist doch schwarz-weiß malen. Kann man es nicht ein bisschen anders sagen? Aber die Schrift sagt, da ist kein anderer Weg, ihr Lieben. Wir müssen nicht die Pädagogik verändern. Wir müssen hin zu Gott. Da müssen wir wieder hin. Aber es werden ja solche Menschen verlacht, die all solche Arbeiten aufgebaut haben. Zum Teil werden die verlacht. Nicht überall. Aber wir müssen doch da wieder hin zu dem Denken, das Menschen bewegt hat, die solche Arbeiten überhaupt aufgebaut haben. Aber das ist unsere Welt. Das Leben jetzt zählt. Ist eine apathische Situation manchmal bei Menschen. Bezüglich der Welt und bezüglich dem, was in dieser Welt passiert. Weil wir sind überflutet mit Informationen. Hier ein Krieg, dort ein Krieg, da sterben Menschen, hier sterben Menschen. Und dann wird diese Flucht aus der Realität in die virtuelle Welt hinein. Und virtuelle Kirche gibt's jetzt schon. Du brauchst gar nicht mehr aufstehen, in die Kirche gehen. Du kannst im Internet, kannst du in deine virtuelle Kirche, da kannst du auch deinen Pastor zusammen basteln, wie es dir gefällt. Spitzenmäßig, so eine lange Nase, kurze Nase, große Ohren, kleine Ohren. Blond gelockt oder einfach gut aussehen wie der Heinz Spindler. Ist doch top, oder? Also. Selbstzentriertes Leben. So ist diese Welt. Und wisst ihr, das ist, in dem leben wir. Und klar, das spüren viele, viele Menschen. Aber das ist eine Welt, und wir würden vielleicht sagen, und das ist das Problem von uns Christen manchmal, ach, sinnlos. Nee. Weil gerade diese Tatsache macht Menschen offen für Jesus. Ich habe das letztes Jahr schon mal gesagt und wiederhole mich dieses Jahr gern. Es macht es nicht unbedingt offen für unsere Gemeinden, für unsere Schau von Religion, aber für Christus. Weil die Menschen suchen, sie sind leer, sie sind hungrig, wisst ihr? Die Kids, die schlagen in der U-Bahn, die sind hungrig nach Leben, die wollen Anerkennung haben. Wir brauchen in dem wieder hin zu Gott und nicht zu irgendeinem Gott. Ist ja wurscht, was wir denken, Herr Spindler. Nicht zum Gott der Christen, sondern zu dem einen wahren Gott, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben des Christus selbst. Und es bringt der Paulus hier rein.
Und die Bibel sagt hier, er war aufmerksam unter den Menschen. Das ist für mich die Frage manchmal, sind wir überhaupt noch aufmerksam? Merken wir, was die Menschen wirklich denken, Leute? Ich habe vor kurzem einen Mann besucht bei uns, der wohnt in der Nachbarschaft. Der sitzt seit 6 Monaten im Rollstuhl und keiner hat ihn besucht, inklusive meiner selbst. Der hat seine Kästen Bier neben seinem Bett stehen. Das ist sein Tröster. Ist Mitglied einer großen Kirche in Deutschland. Keiner kommt vorbei. Keiner kommt vorbei. Ich kann ja sagen, immer vorbeilaufen, der will ja nie was hören, der Mann. Der Mann sitzt in seinem Rollstuhl und schaut mich an und als ich sage, darf ich Sie beten, beginnt er das Weinen. So ist diese Welt, ist leer, Leute. Und von Paulus dürfen wir was lernen. Der Paulus, der getrieben war von Christus, nicht von einer Religion oder von einer gewissen Gemeindekouleur, gab es damals auch noch nicht so. Der war getrieben von Christus. Jesus ist mein Leben, sagt er. Und es ist die Frage für uns in dieser Welt, Leute. Was ist unser Leben? Steht ihr, was ist unser Leben? Ist Jesus wirklich dein Leben, mein Leben? Und ich möchte nicht auf irgendjemanden zeigen. Die Frage muss ich mir selbst stellen. Und deswegen bin ich manchmal so gleichgültig. Ich, der Heinz Spindler, ist manchmal gleichgültig, weil Jesus nicht mein Leben sein darf. Und ich spüre oft, wie Jesus meinen Geist bewegt durch seinen Geist, so wie wir es hier beim Paulus lesen. Diese Aufmerksamkeit, während Paulus in Athen auf sie wartete. Er wartete dort und was hat er gemacht? Er saß sich ins nächste Café, hat ein bisschen rumgespielt. Nee, er hat die Menschen angeguckt. Er hat es alles einfach angeguckt, sagt die Bibel. In Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allen sehr auf die Verehrung von Gott Heiden bedacht seid. Sehe ich, weil ich rumgelaufen bin und ich habe rumgeguckt. Ich weiß, was ihr denkt. Das Ganze ist interessant, Leute. Im Käfig der Kompromisse und ihr seid gefangen. Das heißt, dass der Paulus, der war aufmerksam. Und das brauchen wir in dieser Welt wieder, ihr Lieben. Wir müssen einen Geist Gottes das zulassen, dass er uns in so eine Alarmstimmung versetzt. Nicht in eine Alarmstimmung, jetzt müssen wir gegen jeden prügeln. Nee, nee. In eine Alarmstimmung, sensibel in dieser Welt zu leben. Jesus, das darfst du machen. Und das heißt, du kannst mich jederzeit gebrauchen, Jesus. Mach mich aufmerksam. Mach mich aufmerksam den Menschen gegenüber, aber auch den Sachen, die in mein Leben reinfließen wollen. Mach mich aufmerksam, Jesus. Die Kultur kennenlernen der Menschen, die um uns her leben. Was sind es für Menschen? Warum ist diese Welt so, wie die Welt ist? Für einen Paulus war es einfach. Der hat sich einfach an die Bibel festgehalten und sagt, deswegen ist die Welt so. Der hat nicht irgendwo rumgesucht. Und dann, Leute, seid aufmerksam und nicht richtend. Beurteilend, weil der Geist gibt uns auch die Möglichkeit zu beurteilen und Sachen zu beurteilen und zu sagen, das ist verkehrt. Aber wir haben heute alle Angst, weil wir denken, wenn wir jetzt beurteilen, dann verurteilen wir ja. Ja, du darfst ja heute nicht mal mehr sagen, das ist verkehrt. Weil es ist dein Lebensweg. Das ist eben in deiner Welt so. Jemand sagte mal, das habe ich unseren Studenten vorgelesen, ein Professor für Ethik sagte, es gibt nur eine Ethik und die beste Ethik ist die biblische Ethik. Und da stand ein Student auf und sagt, also das ist schon sehr, sehr intolerant, was Sie da sagen. Wollen Sie darüber richten, ob das Leben von diesen Leuten verkehrt ist? Und dann sagte der Professor, jetzt stellen Sie sich heute mal vor, wir nehmen ein Kind, legen es hier vorne aufs Rednerpult und zerschneiden das Kind in 1000 Stücke. Würden Sie sagen, das ist verkehrt oder richtig? Dann sagt der junge Mann, ich meine, ich würde es jetzt nicht tun, aber wenn es die Leute für richtig finden, ist es doch okay. Das ist diese Welt. Ich würde es nicht tun, aber wenn es die tun, ist es doch okay. Wir haben eine Richtschnur, ihr Lieben, und die dürfen wir nicht verlassen, und das ist das Wort Gottes. Das ist unsere Richtschnur. Das ist die Richtschnur der Gemeinde Jesu, gewirkt durch den Heiligen Geist, führt uns in alle Wahrheit. Und das ist natürlich ein Kampf im Käfig der Kompromisse. Darf ich dem vertrauen, was mir jetzt viele, viele, viele Leute sagten, das stimmt gar nicht mehr. Oder du musst es anders sehen, du musst es anders interpretieren, du musst es da verstehen in dieser Zeit. Weißt du, der Mose, der hat eine ganz andere Schau gehabt und der Mose hat es eigentlich gar nicht geschrieben. Das haben irgendwelche Leute zusammengeschrieben, die haben es gut gemeint. Und die Leute, das habe ich schon mal jemandem gesagt, der mir sowas sagte, waren sie dabei gewesen, als es zusammengeschrieben wurde? Nö, aber ich meine, das sagen ja die Wissenschaftler. Welche Wissenschaftler denn? Wir entfernen uns von dieser Grundlage. Und das ist das Problem. Und ich glaube ganz bewusst, nur der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns das schenkt, dass wir seinem Wort, dem Wort Gottes Vertrauen schenken dürfen, der lenkt uns durch diese Welt. Wie es der Watchman Nee gesagt hat, nur Jesus ist unsere Barriere letztendlich. Nur Jesus. Und deswegen müssen wir an Jesus bleiben, ihr Lieben. Und das ist eigentlich unser eigentlicher Kampf. An Jesus zu bleiben, weil es so viele andere Dinge gibt in dieser Welt. Das Interessante ist, dass der Paulus sagt, ihr sucht den unbekannten Gott. Das heißt, ein Gott, der euch eigentlich wirklich gibt, was ihr benötigt. Und das ist, was diese Welt sucht, ihr Lieben. Und das eigentlich, was du auch suchst hier in den Raum, der du vielleicht wirklich so ein suchender Mensch bist. Hier dahin, dahin, das noch probieren und jenes noch probieren. Aber eigentlich suchst du nur den einen, der einfach Ja sagt zu dir und der deine Seele ruhig macht. Eigentlich suchst du jemanden, der mit dem größten Problem deines Lebens fertig wird, nämlich mit deiner Schuld. Eigentlich suchst du das. Und das ist, was der Paulus den Leuten damals verkündigt. Ein Gott, der dir Gerechtigkeit schenkt, Frieden schenkt und Freude schenkt, weil das ist, wonach wir Menschen jagen, nach Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Leben. Bisschen Freude, bisschen Frieden, bisschen Gerechtigkeit. Das Fest der Liebe, Weihnachten. Und wie viel Lieblosigkeit war da wieder? Weißt du nicht, das Fest der Liebe ist? Es ist das Fest, um dran zu erinnern, dass die Liebe Gottes Mensch wurde. Und dass die Fuß fassen kann in unserem Leben, wenn wir seinen Geist zulassen, dass er in unser Leben kommt und unser Leben verändert. Der uns sensibel macht für diese Welt. Der uns Klarheit gibt für diese Welt und in diese Welt. Richtungsweisung gibt. Letztendlich suchen wir Menschen doch zutiefst Befriedigung. Und nicht bloß sexuelle Befriedigung. Wir suchen eigentlich richtig zutiefst für unsere Seele Ruhe. Und Jesus Christus sagt, komm doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und es gilt für jeden Menschen auf jeden Erdteil in dieser Welt, egal welcher Religion er angehört, komm doch her zu mir. Woanders wirst du nie Ruhe finden, nie. Weil ich der bin, der gesandt wurde, um Frieden zu schließen zwischen dir und Mensch, zwischen dir und Gott. Und du wirst Frieden finden. Und deswegen denke ich, ihr Lieben, wir müssen gefüllt sein mit dem Heiligen Geist und nicht mit dem Geist des Richtens. Und deswegen lese ich auch ganz offen, ich lese manchmal manche evangelikale Magazine nimmer gerne. Was wird da über Leute hergezogen und der hat das gesagt und der hat jenes gesagt? Das ist nicht unsere Welt. Wir dürfen Dinge beim Namen nennen und das soll man auch. Aber das merke ich, diese Geist des Richtens und das ist verkehrt. Und das sind manchmal ganz, das sind Dinge, die kannst du wirklich so sehen oder so sehen. Da geht es gar nicht um die tiefen biblischen Wahrheiten oft. Da geht es nur um die Art, wie der lebt und die Art, wie der eben lebt. Und das ist manchmal schlimm. Und dann auch, wie wir dann vielleicht auf Menschen zugehen. Wisst ihr, was interessiert es einen Moslem, ob der Mohammed verkehrt war? Das muss ihm der Geist Gottes aufzeigen. Das muss ihm der Geist Gottes aufzeigen. Dass die Sünde, Leute, dass wir verkehrt leben, das kann nur der Geist Gottes uns selbst aufzeigen. Nur er. Und der, wenn es uns aufzeigt, gibt er uns auch oder es versetzt uns in die Fähigkeit, weil er unsere Fähigkeit ist, das Leben zu verändern, einen neuen Weg zu folgen. Und das lerne ich hier von Paulus. Warum? Weil der Paulus ergriffen war von Jesus. Der war ergriffen von Jesus. Der war dankbar, dass Jesus ihn nicht verdammt hat, sondern ihn herausgerufen hat. Aus seiner religiösen Welt, in der er verhangen war und jeden, der anders dachte als er, sofort am liebsten umgebracht hätte. So beschreibt er auch sein Leben. Dass er zu einem Mann wurde, durch Jesus bewegt, der Aufmerksamkeit in dieser Welt leben kann, für Menschen da ist und erleben darf, das, was er selbst sagt, auch in 1. Korintherbrief 12, Vers 10, wo er spricht davon, dass es auch eine Geister-Geister-Unterscheidung gibt. Aber das nur so nebenbei, das sagte mir eine Frau, die bei uns am Bodenseehof war, die sagte, Heinz, das ist die geringste Gabe in der Gemeinde, die möchte heute keiner mehr. Die wollen die Gabe des Lehrens haben, die wollen die Gabe der Zungenrede haben, die wollen die Gabe der Heilung haben, die wollen die Gabe des haben, aber das Geist der Unterscheidung, dass man eines sagen darf, das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Wir sind auf dem verkehrten Weg. Das ist richterisch. Oh, oh, oh. Willst du richten? Nee, eigentlich nicht. Entschuldigung. Ja. Ich nehme mal, sauer keine Luft mehr ein und so. Alles klar. Willst du mir jetzt mit der Bibel kommen, den papierenden Papst? So hat mir das mal andere gesagt. Das ist interessant, was man so alles hört, seine Karriere als Christ. Der papierende Papst, der Evangelikalen, die Bibel. Das ist nicht der papierende Papst der Evangelikalen. Das war das Leitwort von Paulus. Das war das Leitwort der ersten Christen. Das ist das Leitwort der Christen, die heute verfolgt werden in der Welt, Leute. Die keine Universitäten brauchen, um Jesus zu erfahren, sondern die einfach nur Jesus erfahren im täglichen Leid, in ihren Tränen, in ihren Schmerz, in ihrer Arbeitslosigkeit, dieser Leiden, weil sie Jesus angehören, in den Getrenntsein von ihren Familien, weil sie Jesus angehören, weil sie die ganze Familie von ihnen trennt, weil sie plötzlich Jesus angehören. Das ist die Wahrheit. Und das, was ich erlebe in der westlichen Welt, denke ich, ist mehr und mehr das Zeichen einer degenerierten Gesellschaft. Wir wollen uns unsere Lehren selbst zusammenschustern. Und unser Leben, die Bibel muss unserem Leben angepasst werden. Nicht unser Leben von der Bibel bestimmt werden, sondern unser Leben muss die Bibel bestimmen. Unser Leben bestimmt, was richtig und verkehrt ist da drin. Es muss angenehm sein. Angenehm. Und du findest immer wieder Leute, die dir recht geben und sagen, ja, das stimmt, so extrem darf man das jetzt nicht sehen, gell? So ist es. Und dann gehst du in Länder, in denen ich auch unterwegs sein darf und erlebe dann Menschen, denen kostet es alles, Jesus nachzufolgen. Die haben die Bibel nie studiert, weil sie gar nicht lesen können. Aber die sind ergriffen vom Geist Gottes. Vom Geist, der uns aufmerksam macht. Und von einem Geist, der Liebe auch wirkt und die Menschen plötzlich nicht zu Richtern macht, ihrer eigenen Gesellschaft, sondern plötzlich sehen lässt, die Leute können ja gar nicht anders leben, die brauchen noch Jesus. Wie will denn so ein U-Bahn-Schläger anders leben? Natürlich kann man gewisse Sachen ansetzen, dass es dran denkt, oh, das mache ich lieber nicht mehr. Aber letztendlich, das sagte ich auch mal vor ein paar Jahren hier, Leute, wenn ich Jesus nicht bewusst die Macht auch übers Gaspedal in meines Autos überlasse, dann rase ich über die Autobahn und gebe Lichthube und lauter so Zeug. Habe ich schon alles gemacht. Und es ist toll, die Lektionen Gottes, die man dann daraus lernt. Weil das ja jeder macht, mache ich es auch, ne? Und ich habe das mal jemandem gegeben, die Lichthube, und der jemand, der ist aber nicht mehr abgebogen. Und er fuhr vor mir her und fuhr vor mir her bis zu der Gemeinde, in der ich gepredigt habe. Und da dachte ich, es kann ja nicht sein, er würde wahrscheinlich weiterfahren, ne? Fuhr nicht weiter. Hat den gleichen Eingang benutzt wie ich. Saß in der zweiten Reihe. Und dann musste ich lernen, ich muss Jesus die Macht überlassen über mein ganzes Leben. Und er würde es dann auch leiden. Und dann habe ich nicht mehr wisst ihr, die Frage meines Ansehens hat dann keine Macht mehr. Das war von Paulus zum Beispiel. Keine Frage mehr. Der Paulus hat vorher schon Ansehen gehabt. Aber indem er Jesus angehörte, hat er sein ganzes Ansehen verloren. Und der Geist Gottes, der macht uns dann auch sensibel, der öffnet uns den Mund, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sagen, wisst ihr. So wie wir es in Johannes 4 zum Beispiel sehen, als Jesus die Frau am Jakobsbrunnen traf, eine Sünderin ohnesgleichen, und Jesus hat sich hinsetzen können und gesagt, also weißt du was, in der Wüste gefällt es dir auch nicht, aber in der Hölle wird es noch viel heißer werden. Und es wird's ja nicht, dass du da landest, wer will schon da landen, ne? Jesus spricht mit der Frau und bringt das ärgste Problem in ihrem Leben hervor. Er sagt, geh mal nach Hause, hol mal deinen Mann. Und die Frau sagt, ich habe gar keinen Mann. Und Jesus sagt, stimmt, und die anderen Männer, die du vorher gehabt hast, waren auch nicht deine Männer. Und es hat das Leben dieser Frau so angegriffen, dass er den kennenlernte, der von sich sagt, wenn du mich fragen würdest, würde ich dir Wasser des ewigen Lebens geben, wonach du dich eigentlich wirklich sehnst. Ich würde deine Seele ruhig machen. Danach sehnst du dich eigentlich wirklich, und deswegen hast du 5 andere Männer gehabt. Du hast Befriedigung gesucht im Leben. Und die hat für eine Viertelstunde angehalten, für eine halbe Stunde, für einen ganzen Tag, und dann war es wieder vorbei. Aber bei mir findest du wirklich das, was du wirklich suchst, in deiner Seele Frieden. Und dann diese Sensibilität, dass der Paulus mit diesen Leuten spricht und sein Geist ergrimmte in ihm. Das heißt, der ist aufgeregt worden im Geist. Der war irritiert, stimuliert. Das ist das gleiche Wort, das wir haben in Matthäus 9, Vers 37, wo es darum geht, als Jesus die Menschenmenge sah, da hat es ihn ergrimmt. Da hat es sich in ihm herumgedreht. Der hat plötzlich gelitten mit diesen Menschen. Und ihr Lieben, doch mal ganz ehrlich, leiden wir noch mit den Leuten draußen? Leiden wir mit den Leuten, mit dem, was alles passiert in dieser Welt? Der Paulus hat sich nicht an die Gottlosigkeit gewöhnt, wisst ihr? Der hat sich auch nicht mit reinziehen lassen in diese Gottlosigkeit. Komm, mach du ein bisschen mit, hey Paulus. Sei doch nicht so ein Langeweiler. Was es auch immer ist. Das Interessante ist, dass im Alten Testament ein Vers steht, der mich sehr, sehr immer wieder anspricht. Und es steht im Jesaja. Und da sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 33, Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Betrügung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht vom Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen. Das ist ein Kampf, ihr Lieben, in dieser Welt. Aber Christus ist unsere Kraft, versteht ihr? Das ist nicht einfach, die Augen zu verschließen und die Ohren zu verstopfen gegenüber all dem, dem Unmoral, der Lüge, dem Mord und Totschlag in dieser Welt. Das ist nicht einfach. Das sagt niemand. Aber Jesus ist doch unsere Kraft. Und deswegen sagt doch Jesus, wenn er in mir bleibt. Und das hat der Paulus erlebt. Jesus ist eigentlich der, der mich bewahrt in dieser Welt. Ich kann nicht gegen die Korruption ankämpfen. Nicht mal gegen mein eigenes korruptes Herz. Mein eigenes korruptes Herz, das manchmal so gleichgültig ist, das alle möglichen Kompromisse schließen würde, nur damit es mir gut geht. Damit ich gutes Ansehen habe vor dieser Welt. Jeremia steht, in Kapitel 8 steht diese Aussage, dass Gott die Hirten Israels angeht und sagt, um eures Gewinnes willen habt ihr denen Lüge verkündigt. Ihr wolltet Geld machen und um Geld zu machen, habt ihr den Menschen Lüge verkündet. Eigentlich ging es euch um euer Ansehen. Ihr habt alle Angst gehabt, weil ihr nicht am Gott Israels festgehalten habt, Leute. Ihr habt nur auf eure Möglichkeiten geguckt. Und das ist das größte Problem, ihr Lieben, der Christenheit in der westlichen Welt. Und da schließe ich mich mit ein. Dass wir oft nicht bis zur letzten Konsequenz am Gott Israels festhalten möchten. Und die letzte Konsequenz kann auch bedeuten, auch in unserer Gesellschaft, kann auch Arbeitslosigkeit bedeuten. Kann auch die letzte Konsequenz sein. Und da werden Worte dann erfunden und gemacht und Luftschlösser gebaut, nur damit man einigermaßen noch rauskommt. Und dann werden wir uns unsere Gesellschaftsethik, gründen wir uns selbst, die Ethik, die uns eben am besten gelegen ist. Da wird nicht mehr die biblische Ethik herzitiert, weil das war damals so. Ja, die Leute damals, weißt du, das musst du so und so verstehen, weil du eine Theologie studiert hast, kannst du es auch gar nicht verstehen. Das war damals so, die haben es damals gesehen so. Mit all diesen Dingen, was es auch immer ist, was uns alles so bewegt in dieser Welt. Ob es Homosexualität ist, ob es Abtreibung ist, ob es Scheidung ist, ob es Betrug ist oder. Damals war alles anders. Die Zeiten ändern sich, ihr Lieben, nur das Menschenherz nicht. Und das Wort Gottes ändert sich auch nicht. Es bleibt unwandelbar. Und die Treue Gottes wandelt sich nicht, weil es unwandelbar. Und die Treue Gottes ist unwandelbar in unserem Leben. Und er sagt uns zu, dass ich deine Kraft bin in dieser Welt. Und ich gebe dir die Worte, mit den Menschen richtig umzugehen. Wie es richtig ist vor Gott. Er war vom Geist Gottes bewegt von seiner Liebe, der Paulus. Es hat mich bewegt, Leute, euch zu sehen, was ihr allem nachjagt. Unglaublich. Er war nicht für so einen richterischen Geist. Vielleicht manche von euch kennen diese Story vom Rocky da in Hamburg. Und als ein junger Mann auf ihn zuging und sagte, wie kaputt muss man eigentlich sein, damit man so rumläuft wie du. Und es hat ihn angesprochen, weil ihn noch nie jemand angesprochen hat so. Er war bewegt von der Liebe Gottes, dieser junge Mann, wer das auch immer war, wird vielleicht nie ein Buch drüber geschrieben über ihn. Aber er hat Jesus sprechen lassen. In das Leben von einem Menschen, der aus Gleichgültigkeit zu seinem eigenen Leben, zu seinem eigenen Wert einfach so gehandelt hat. Und die Menschen sind religiös. Sie suchen nach Gott. Und darum geht's, wisst ihr, dürfen wir uns nicht in eine Gleichgültigkeitsgesellschaft damit anfreunden und sagen, naja, Hauptsache jeder sucht irgendwie nach Gott. Die Schrift sagt, es ist in keinen anderen das Heil, außer in Jesus Christus. In keinen anderen Namen soll der Mensch gerettet werden, außer in Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das hat die Jünger damals bewegt und das hat ihnen alles gekostet, auch ihr Leben. Und sie wussten, Jesus ist die Wahrheit und er lenkt uns in seine Wahrheit durch diese Welt, koste es, was es wolle. Warum? Weil sie nicht die Nachfolger von irgendeiner Idee waren. Sondern weil sie den kennenlernen, der das Leben selbst ist, Christus. Und der ihr Leben ausgeführt hat. Und da war diese Klarheit und Sensibilität beim Paulus war da gewesen, den Menschen gegenüber. Er sagt ihnen, schaut, er hat es nicht verharmlost, sagt, es wird ein Tag kommen, wo Gericht gehalten wird, Leute. Das darfst du heute schon manchmal auch gar nicht mehr sagen, ne? Oh, Gericht, machen wir bloß keine Angst. Das ist aus Liebe. Aus Liebe sagt dir Gott die Wahrheit, es wird Gericht gehalten. Und Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Hat er nicht. Er will, dass du lebst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und deswegen musst du Buße tun. Du, der du Christ bist, aber gefangen bist in irgendwelchen Lehren dieser Welt, deine Angst hast, dein Ansehen zu verlieren, Angst hast, deine Popularität zu verlieren, Angst hast, vielleicht wirklich deine Arbeitsstelle zu verlieren, Angst hast, deinen Partner zu verlieren, ist genauso umkehren. Angst hast, in deiner Clique nimmer dabei zu sein, weil dann plötzlich, ja, wenn ich da jetzt wirklich einen auf Mods oberchristlich mache, dann ist die Schicht im Schacht bei uns. Der möchte nämlich auch nimmer. Und genauso derjenige, der vielleicht heute hier sitzt und überhaupt keine Beziehung zu Jesus hat, der sich mal anhört und sagt, ja, mal schauen, was die Christen zu sagen haben. Wer Jesus nicht angehört, ihr Lieben, der wird keine Chance haben im Gericht. Keine Chance. Wer das Blut Jesu für sich nicht in Anspruch nehmen kann, das vergossen wurde am Kreuz von Golgatha, der wird keine Chance haben im Gericht. Keine Chance. Gott wird nicht fragen, warst du evangelisch oder katholisch oder. Er sieht, ob du seinen Sohn angehörst. ob das Blut Jesu für dich Realität wurde, die Auferstehung Jesu Realität ist für dein Leben, dass du es glauben darfst durch den Heiligen Geist. Das weiß Gott. Und alles andere zählt nicht in der Ewigkeit, vorm Thron Gottes. Und diese Kraft verändert, diese Auferstehungskraft, ihr Lieben, die lässt uns auch in dieser Welt anders leben. Versteht ihr? Du musst nicht versuchen, anders zu leben. Kapitulieren vor Jesus und sagen, Herr Jesus, ich bekenne, ich kann das gar nicht. Ich bin hin und her gerissen in dieser Welt. Und so geht's mir auch, wisst ihr? Ich bin hin und her gerissen am Fernseher, jetzt da noch hinzuzappen. Im Internet da noch drauf zu drücken. Wenn der mich jetzt fragt, diese Antwort zu geben, die der hören will, bin ich genauso hin und her gerissen, ihr Lieben. Und manchmal versage ich, aber dann darf ich aufstehen, weil ich Christus kenne und er sagt, du enttäuschst mich nicht, Heinz. Nee. Weißt du, für so jemanden wie dich bin ich doch gekommen, für so einen Versager. Aber was ich dir anbieten möchte, Heinz Spindler, ist, ich will, dass du meine Kraft in dieser Welt, die dich so einzusaugen droht, dass du meine Kraft erfahren darfst, dass es sichtbar wird, dass Jesus der Sieger ist, Leute. Jesus der Sieger. Nicht die Kompromisse. Christus. Der Auferstandene, der den Tod überwunden hat. Der Sieger ist über all die verkehrten Lehren und die wir alle gar nicht richtig stellen können und auch nicht richtig stellen müssen, sondern nur in der richtigen Stellung vor Gott leben müssen. Es reicht schon. Weil dann werden selbst solche Menschen angezogen und merken, Mensch, ey, da tut sich was in diesem Leben. Und das war das, warum manche Leute von Paulus da in Athen plötzlich merken, das, was der sagt, interessiert uns. Da bleiben wir dran. Weil das war authentisch. Das war transparent. Der Paulus hat denen keine Storys erzählt und gesagt, spiele nur ein bisschen Juggling mit euch, Boys. Ja. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Das, was er selber hatte im Leben, was er selbst erfahren hat. Und ich glaube, der Paulus, der konnte auch sagen, Leute, wenn ich Jesus nicht hätte, dann würde ich fürchterlich untergehen. Und es ist diese Sache, wisst ihr, ihr Lieben. Dass der Paulus in der Wahrheit leben konnte. Deswegen konnte er anderen Menschen auch die Wahrheit einfach sagen, weil er selbst die Wahrheit erfahren hat. Und er hat es nicht einfach irgendwie gesagt, sondern der war bewegt vom Geist Gottes, der Paulus. Der ging durch die Welt und sagte, jetzt haue ich mal jeden einen über die Birne. Nee. Der war bewegt vom Geist Gottes. In euer Herzen aber ist der Geist ausgegossen, sagte Paulus in Römer 5, Vers 5. Und der Geist ist da, ist die einzige Möglichkeit, euch in diese Welt, die voller Kompromisse ist, in eine Welt, die gleichgültig geworden ist, und die wird noch gleichgültiger und die wird noch kälter, weil es Jesus so sagt. In diese Welt uns wach zu halten. Wie es der Apostel Paulus sagt. Ihr seid nicht Kinder der Finsternis, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr, die ihr geschlafen habt, seid aufgestanden, steht auf. 1. Thessalonicher 5. Lasst euch erwecken vom Geist der Auferstehung, Leute. Und lasst ihm zu, dass er euch zeigt, was wahr ist und was Lüge ist. Und lasst es ihm auch zu, die Wahrheit ins Leben umzusetzen. In diese Welt. Und es ist ein hoher Preis. Und Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, der wird alles erhalten. Alles. Der muss manchmal Prügel einstecken. Der muss Lachen einstecken. Und er muss auch allein sein in dieser Welt. Das muss er auch lernen. Und lernen in diesem Alleinsein, nicht allein gelassen zu werden vom lebendigen Gott. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Und nichts und niemand, sagt Jesus, wird euch aus meiner Hand reißen. Es lohnt sich. Und deswegen, er ist der Einzige, der in so einem Käfig der Kompromisse schützen kann, durchtragen kann, aufheben kann, wenn wir gefallen sind.
und uns die Kraft ist, loszulassen. Von dem Faulen kommen müssen, Leute. Er, Jesus. Nur Jesus. Und das brauchen wir. Das ist alles, glaube ich. Hin zu Jesus, Leute. Hin zu Jesus. Typische Fackelträgerbotschaft, ne? Mag sein. Aber das ist das Einzige, wo ich euch sagen kann, das bewahrt mich in dieser Welt. Es bewahrt mich vor dem Ehebruch. Es bewahrt mich vor Lügen. Es bewahrt mich vor der falschen Internetseite. Es bewahrt mich vor dem falschen Fernsehprogramm. Das bewahrt mich davor, mir die Birne voll zu saufen. Ich sag's jetzt mal ganz platt. Tut mir leid für diejenigen, die sich jetzt so abgestoßen fühlen. Ne? Das bewahrt mich vor dem Fluchen. Es bewahrt mich wieder vor, zur Zigarette zu greifen. Es bewahrt mich, nur einem Geld nachzujagen. Nur Jesus. Nur Jesus. Erster Befreier. Amen. Gott segne euch, ihr lieben Freunde.